The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen wunderbaren guten Morgen. Mein Name ist Dagmar Rosenfeld und ich freue mich, Sie in den Tag begleiten zu dürfen. Heute ist Mittwoch, der 30. Oktober.
Wir erleben eine Zeitenwende. Und das bedeutet, die Welt danach ist nicht mehr dieselbe wie die Welt davor. Im Kern geht es um die Frage, ob Macht das Recht brechen darf, ob wir es Putin gestatten, die Uhren zurückzudrehen in die Zeit der Großmächte des 19. Jahrhunderts oder ob wir die Kraft aufbringen, Kriegstreibern wie Putin Grenzen zu setzen.
So hat es Olaf Scholz in seiner Zeitenwenderede im Februar 2022 im Bundestag gesagt. Heute, mehr als 2,5 Jahre später, scheint Teilen der SPD die Kraft auszugehen, dem Kriegstreiber Putin Grenzen zu setzen. Stattdessen steigt die Bereitschaft, Grenzen zur Disposition zu stellen. Und zwar die ukrainischen. Schon im März diesen Jahres hatte Rolf Mützenich, Fraktionschef der SPD im Bundestag, ein Einfrieren des Krieges ins Spiel gebracht. Was nichts anderes bedeutet, als dass die in der Ukraine von Russland besetzten Gebiete vorerst unter russischer Besatzung bleiben und somit zur Verhandlungsmasse möglicher Friedensgespräche werden. Was Rolf Mützenich allerdings nie in Frage gestellt hat, das sind die militärischen Hilfen für die Ukraine. Das hat nun jedoch ein anderer führender Sozialdemokrat getan, Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke.
Wir nehmen die Sorgen der Bürgerinnen und Bürger ernst, dass sich der Krieg ausweitet und damit das Risiko besteht, dass auch Deutschland in eine sich immer schneller drehende Kriegsspirale hineingezogen wird. Der Krieg wird nicht durch weitere Waffenlieferungen beendet werden.
So steht es im brandenburgischen Sondierungspapier, das von SPD und dem Bündnis Sarah Wagenknecht unterzeichnet worden ist. Wenn auch nicht explizit, so zielt diese Formulierung letztlich auf ein Ende der Waffenlieferungen. Damit hat sich Woidke der Wagenknechtschen Erzählung über den Krieg in der Ukraine gebeugt. Eine Erzählung, die außer Acht lässt, dass Waffenlieferungen und Diplomatie nicht ein Entweder-Oder sind, sondern einander bedingen. Solange Putin die Aussicht hat, den Krieg militärisch zu gewinnen, gibt es für ihn keinen Grund, sich an den Verhandlungstisch zu setzen. Das hat Putin bereits im Frühjahr dieses Jahres deutlich gemacht, als er im russischen Fernsehen erklärte, es wäre lächerlich, Verhandlungen zu führen, nur weil der Ukraine die Munition ausgehe. Das bedeutet, die Ukraine mit Waffenlieferungen zu stärken, ist ein Schritt hin zu einer diplomatischen Lösung. Was die deutsche Verteidigungspolitik insgesamt angeht, so geht die Brandenburger SPD ans Grundsätzliche. Die Stationierung von amerikanischen Mittelstreckenraketen sehen wir kritisch, ist in dem Papier zu lesen. Auch hier unterwirft sich Woidke dem BSW und entfernt sich von seiner Bundespartei und dem Kanzler. Denn es war Olaf Scholz, der die Stationierung mit den USA verhandelt hatte. Wer in Brandenburg die Herrin im Ring ist, wird durch die Sondierungspräambel deutlich. Eine Präambel, sie zu Knechten bzw. zu Wagenknechten zu machen. Dass es anders geht, zeigt sich in Thüringen. Dort sitzt die SPD ebenfalls mit dem BSW am Verhandlungstisch, gemeinsam mit der CDU. Und es hat nicht nur mit den Christdemokraten zu tun, dass sich das in Erfurt verabschiedete Papier so anders liest. Mit Georg Mayer hat die SPD hier einen Landeschef, der schon im Wahlkampf klargemacht hat, die Unterstützung der Ukraine ist nicht verhandelbar. Und so heißt es in dem nun verabschiedeten Papier von CDU, SPD und BSW.
CDU und SPD sehen sich in der Tradition von Westbindung und Ostpolitik. Das BSW steht für einen kompromisslosen Friedenskurs. Wenngleich wir hinsichtlich der Notwendigkeit von Waffenlieferungen an die Ukraine zur Verteidigung ihrer territorialen Integrität und Souveränität unterschiedlicher Auffassungen sind, eint uns das Ziel, eine diplomatische Lösung des Krieges gegen die Ukraine und den Abbau der damit verbundenen Spannungen innerhalb Europas mit dem Ziel eines Waffenstillstandes und gerechten, dauerhaften Friedens im Sinne der Charta der Vereinten Nationen und des Budapester Memorandums voranzutreiben.
Und auch was die Stationierung von Mittelstreckenraketen angeht, unterscheiden sich die Formulierungen deutlich. So heißt es in Erfurt, man erkenne an, dass viele Menschen die Stationierung kritisch sehen bzw. ablehnen. Die künftige Regierung werde deshalb darüber eine breit angelegte Debatte fördern und verleihe auch dieser Haltung eine öffentliche Stimme. Den Dissens zulassen, das ist der Thüringer Weg. Ermöglicht worden ist er zum einen durch die Standhaftigkeit von SPD und CDU und zum anderen durch die Ernsthaftigkeit der BSW-Landeschefin Katja Wolf. Sie verweigert sich dem von Wagenknecht inszenierten Schauspiel, auf Länderebene könne über die Frage von Krieg und Frieden entschieden werden. Katja Wolf will die Politik gestalten, auf die das BSW als Teil einer Landesregierung tatsächlich Einfluss nehmen könnte. Und sie will Ministerin werden. Ihr dabei zu unterstellen, es ginge ihr vor allem um Posten und Dienstwagen, ist unlauter. Genau das aber hat Sarah Wagenknecht jetzt getan. Im Interview mit dem MDR sagte sie:
Wir sind nicht eine Partei wie alle anderen, die sich nach der Wahl alles wegverhandeln lässt, nur um Ministerposten zu besetzen, sondern wir haben einen klaren inhaltlichen Anspruch in diese Regierung hineingebracht.
Worte, die den Unterschied zwischen populistischen Parolen und politischer Verantwortung offenbaren. Sarah Wagenknecht will agitieren, Katja Wolf will regieren. Die Absicht, durch konkretes Handeln Politik zu gestalten, hat nur eine von beiden. So viel sei verraten, Sarah Wagenknecht ist es nicht. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Bundesjustizminister Marco Buschmann analysiert die chaotische Performance der Ampel in Sachen Wirtschaftspolitik.
Wenn da von drei verschiedenen Kontinenten drei verschiedene Männer drei unterschiedliche Ansätze folgen, das ist, glaube ich, tatsächlich etwas, was schwierig ist, um Vertrauen für eine Regierung zu gewinnen.
Unsere Börsenreporterin Anne Schwedt spricht über die Zahlen von McDonald's. Und außerdem geht es um einen faustdicken historischen Moment vor 50 Jahren. Und wir erzählen, warum Paddington Bear vom britischen Innenministerium Post bekommen hat.
Doppelter Aufschlag für die Wirtschaft heute. Olaf Scholz hatte ja zunächst Vertreter von Industrie und Gewerkschaften ins Kanzleramt geladen, um den richtigen Weg aus der Konjunkturkrise zu finden. Und weil Christian Lindner, der Finanzminister, nicht eingeladen ist, organisierte er ein Mittelstandstreffen im Bundestag.
Die getrennten Gipfel von Kanzler Scholz und Finanzminister Lindner sorgen nicht nur im politischen Berlin für Kopfschütteln. Sind die Regierungsparteien überhaupt noch in der Lage, einen gemeinsamen Kurs zu finden? Oder spricht jetzt jeder nur noch für sich? Am Ende geht es um die Frage, steht die Ampelkoalition vor dem Aus oder geht da noch was? Dazu habe ich den FDP-Politiker Marco Buschmann befragt. Er ist Mitglied des Deutschen Bundestags und im Kabinett von Olaf Scholz ist er Bundesminister der Justiz. Marco Buschmann und ich haben auch über die sicherheitspolitische Lage in Deutschland geredet. Unser Gespräch, das hören Sie jetzt. Guten Morgen, Herr Minister Buschmann.
Einen wunderschönen guten Morgen, Frau Rosenfeld.
Herr Minister, ich möchte heute mit Ihnen über Sicherheitspolitik in Zeiten des islamistischen Terrorismus sprechen. Und erst vor wenigen Tagen wurde ein Anschlag auf die israelische Botschaft in Berlin vereitelt. Die Hinweise kamen von ausländischen Geheimdiensten. Dass es ausländische und nicht hiesige Geheimdienstinformationen sind, die solche Attentate aufdecken, das ist nicht etwa die Ausnahme, sondern die Regel. Warum ist das so?
Also erstmal ist es der Normalfall, dass in dem Verbund befreundeter Geheimdienste Informationen ausgetauscht werden. Und das ist ein Erfolgskriterium, dass wir da im Austausch sind. Es ist tatsächlich auch so, dass auch deutsche Ermittlungsbehörden und auch deutsche Dienste im Austausch mit anderen sind. Und es ist ein Zeichen guter Kooperation, dass wir auf diese Informationsquellen zurückgreifen können.
Was jetzt den verhinderten Anschlag auf die israelische Botschaft und das vollzogene Messerattentat von Solingen im August gemeinsam haben, ist, dass beide Attentäter nach einem abgelehnten Asylantrag vollziehbar ausreisepflichtig waren. Im Solinger Fall traf die für Rückführung zuständige Behörde den Mann nicht an seinem gemeldeten Aufenthaltsort an und hat dann nicht weiter nachgefasst. Und im Fall des Anschlagplaners auf die israelische Botschaft bekam die Ausländerbehörde erst Monate nach der Feststellung der Ausreisepflicht eine entsprechende Meldung aus dem zuständigen Landkreis. Herr Buschmann, sind die Behörden schlecht organisiert oder sind sie überfordert?
Also zunächst einmal ist es wichtig, dass man feststellt, es sind gar nicht immer die Rechtsgrundlagen, die das Problem sind, weil in beiden Fällen lag alles rechtlich vor, was man an Instrumenten gebraucht hätte, um möglicherweise diese Fälle verhindern zu können. Es ist immer schwierig zu spekulieren über alternative Geschehensabläufe. Aber insbesondere beim Täter von Solingen war es offensichtlich, dass alle rechtlichen und tatsächlichen Voraussetzungen vorlagen, um ihn nach Bulgarien zu überstellen. Und das deutet tatsächlich darauf hin, dass wir dysfunktionale Organisationsstrukturen in den Ländern haben. Das bitte ich jetzt nicht falsch zu verstehen. Es geht mir jetzt nicht um Fingerpointing oder zu sagen, wer schuld ist oder wer nicht. Aber wenn wir tatsächlich zahllose Ausländerbehörden haben, die nicht digitalisiert sind, wenn der Informationsaustausch zwischen verschiedenen Landesbehörden nicht funktioniert, in manchen Bundesländern und in anderen schon, das sind alles dringende Hinweise darauf, dass wir nicht nur über das, was im Bundesgesetzblatt steht, sprechen müssen, sondern auch über die Frage, wie diese Gesetze vollzogen werden von den Ländern, ob dort die Behördenstrukturen funktional aufgestellt sind, ob dort die Prozesse effektiv aufgestellt sind oder ob hier nicht durch Dysfunktionalität der Vollzug der Bundesgesetze systematisch gefährdet ist. Darüber müssen wir offen sprechen.
Es ist ja im Moment en vogue, Gipfel zu veranstalten. Wäre da nicht ein Gipfel ein sinnvoller angebracht, um genau das zu tun, Bund und Länder gemeinsam?
Wissen Sie, es gibt ja quasi einen periodischen Gipfel. Das ist die Ministerpräsidentenkonferenz.
Die gerade stattgefunden hat?
Ja, beziehungsweise eben dann auch das Treffen mit der Bundesregierung. Und wir haben, ich würde mal sagen, in den letzten anderthalb Jahren eine dermaßen große Anzahl von gesetzgeberischen Maßnahmen vereinbart, die zum übergroßen Teil dort, wo der Bund zuständig ist, ja auch umgesetzt worden sind. Aber immer dann, wenn wir auf solche operativen Fragen zu sprechen kommen, also sind die Ausländerbehörden eigentlich digitalisiert, funktioniert der Austausch von Informationen unter den Behörden, sind die Länder unisono der Meinung, dass der Vollzug der Gesetze den Bund wenig angehe. Und deshalb ist das ein schwieriges Gespräch, wenn eine Seite das Gespräch verweigert. Ich will umgekehrt aber mal ein Positivbeispiel bringen, um zu zeigen, dass es mir nicht um Fingerpointing geht oder zu sagen, wer sind die Guten, wer sind die Bösen, sondern wir müssen ein gesamtgesellschaftliches Problem lösen. Im Bereich der Justiz haben wir extreme Fortschritte in kurzer Zeit erzielt. Wir haben nach einer sehr offenen, teilweise auch kritischen Aussprache auf der JuMiKo dafür gesorgt, dass die erstinstanzlichen Asylverfahren deutlich beschleunigt worden sind. Das haben wir geschafft, auch mit rechtlichen Maßnahmen, vor allen Dingen aber mit organisatorischen Maßnahmen, mit der Konzentration von Verfahren, der Spezialisierung von Spruchkörpern, also typische Lernkurveneffekte. Und solche organisatorischen Maßnahmen, die der Bund nicht verordnen kann, die die Länder aber machen müssen, die müssen wir in Angriff nehmen, weil da extremes Verbesserungspotenzial noch gehoben werden kann.
Nach dem Attentat von Solingen hat auch die Bundesregierung die Sicherheitspolitik nochmal in Angriff genommen und ein Sicherheitspaket auf den Weg gebracht, das die Befugnisse der Sicherheitsbehörden ausweitet. Den unionsgeführten Ländern geht das nicht weit genug und sie haben das Gesetz im Bundesrat nun gestoppt und Sie, Herr Buschmann, sind als Sicherheitsrisiko bezeichnet worden. Nun liegt Ihr Sicherheitspaket ja im Vermittlungsausschuss. Glauben Sie, es wird da ein Kompromiss gefunden werden?
Also offen gestanden, meiner Kenntnis nach ist das nicht ganz richtig. Die Union hat das Terrorismusbekämpfungsgesetz im Bundesrat scheitern lassen, das stimmt, aber meiner Kenntnis nach nicht den Vermittlungsausschuss angerufen. Und das ist einigermaßen kurios. Entschuldigen Sie, wenn ich da jetzt so ein bisschen in die Details einsteige, aber in diesem Paket enthalten ist beispielsweise etwas, wonach der bayerische Ministerpräsident Markus Söder seit mehreren Jahren ruft. Also da finden Sie reihenweise Interviews, wo er sagt, wir brauchen jetzt bitte anlassunabhängige Kontrollen. Die könnte er in seinem Landespolizeirecht einführen, macht er aber nicht. Wir haben im Terrorismusbekämpfungsgesetz gesagt, es gibt bestimmte Orte, wie Bahnhöfe, die besonders gefährdet sind. Deshalb wollen wir, dass die Bundespolizei dort anlassunabhängige Kontrollen durchführen kann. Also genau das, wovon er redet, aber nicht handelt. Jetzt wollen wir das tun, werden im Bundesrat gestoppt. Und ich weiß auch schon wieder, wie die nächste Wahlkampfrede lautet. Dann wird wieder gesagt, die Ampel tut nichts. Und das, finde ich, ist eine Widersprüchlichkeit, die die Union bitte erstmal aufklären muss, warum sie Dinge stoppt, die Maßnahmen ermöglichen, nach denen sie selber verlangt. Das, finde ich, ist schon eine ziemliche Widersprüchlichkeit.
Herr Buschmann, Sie haben das Thema Wahlkampf gerade schon angesprochen. Jetzt sind Sie Minister in einer Bundesregierung, die derzeit mehr Wahlkampf betreibt, als dass sie regiert. Wir erleben Auflösungserscheinungen, also anders ist das Auftreten der führenden drei von Olaf Scholz, Robert Habeck und Christian Lindner nicht mehr zu werten. Wie ist denn das für Sie als einer, der konstruktive Politik machen möchte, in einer Koalition zu arbeiten, in der das Gegeneinander zum Regierungsprinzip geworden ist?
Ja, das sind jetzt so viele Thesen in einer Frage, das ist schwer.
Widerlegen, also bestreiten Sie meine These, dass die Regierung im Moment gegeneinander und nicht miteinander arbeitet? Allein die Gipfel, die gerade alle stattfinden, unabhängig und getrennt voneinander, ohne den anderen vorab zu informieren, sind doch ein Beleg dafür.
Das ist schon eine zentrale Frage. Wenn da von drei verschiedenen Kontinenten, drei verschiedene Männer, drei unterschiedliche Ansätze folgen, das ist, glaube ich, tatsächlich etwas, was schwierig ist, um Vertrauen für eine Regierung zu gewinnen. Deshalb würde ich mir wünschen, dass diese Ansätze nicht beliebig in einen Topf gerührt werden, sondern dass man mit den verschiedenen Argumenten, die man da im Hinterkopf hat, sich zusammensetzt und zu einem Konzept kommt, das die Angebotsbedingungen in Deutschland so verbessert, dass unsere Industrie, unser Mittelstand wieder auf internationalen Märkten wettbewerbsfähige Produkte anbieten, weil das ist die Wohlstandsquelle unseres Landes immer gewesen und das wird sie auch in Zukunft sein. Und deshalb ist das, glaube ich, der zentrale Punkt, an dem alle gemeinsam arbeiten müssen.
Herr Buschmann, zum Schluss möchte ich Ihnen eine Frage stellen, die man sehr einfach mit Ja oder mit Nein beantworten kann. Gehen Sie davon aus, dass die FDP bis zum Ende der Legislatur in dieser Regierung bleiben wird?
Also mit dem Ziel sind wir angetreten, aber ich kann Ihnen natürlich keine Garantie dafür geben, weil wir im Moment intensive Debatten darum führen, was der richtige Weg ist, um finanzielle Solidität für Deutschland herzustellen und wie wir wirtschaftliche Prosperität wiederbeleben. Diese Debatte ist nicht nebensächlich, sie ist eine Schicksalsfrage unseres Landes und die ist uns schon sehr, sehr wichtig.
Das heißt, ein Ja geht Ihnen nicht über die Lippen?
Ich würde mich freuen, wenn es gelingen würde, Entscheidungen zu treffen, die finanzielle Solidität und die wirtschaftliche Stärke unseres Landes herstellen. Und wenn das gelingt, dann wird die Frage mit Ja beantwortet. Und wenn das nicht gelingt, dann gibt es vielleicht eine andere Antwort.
Herr Buschmann, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch und Ihre Offenheit.
Herzlichen Dank, auf Wiederschauen.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Das weiß niemand besser als unsere Frau an der Wall Street, Anne Schwedt. Also ab nach New York und einen wunderschönen guten Morgen, liebe Anne.
Guten Morgen, Dagmar. Ja, es gab nachbörslich die Zahlen von Alphabet und die fielen echt super aus, besser als von Analysten erwartet. Der Umsatz konnte um 15% gesteigert werden, der Gewinn sogar um 34%. Besonders im Cloud-Geschäft gab es einen super Plus von fast 35%. Die Konzernführung macht vor allem die positive Entwicklung im Bereich künstliche Intelligenz für den Erfolg verantwortlich. Im Suchgeschäft konnten die Umsätze um 12,3% gesteigert werden. Auch die Werbeeinnahmen entwickelten sich besser als gedacht. Alphabet plant auch, die Kosten weiter zu senken, indem mehr KI-Technik eingesetzt wird, um die Arbeitsabläufe zu optimieren. Trotz all dieser Erfolge steht Google aber weiter auch vor Herausforderungen, besonders was regulatorische Maßnahmen betrifft, aber auch die Konkurrenz durch zum Beispiel KI-Chatbots wie ChatGPT wächst natürlich. Die Anleger waren trotzdem super happy, die Alphabet-Aktie stieg nachbörslich um knapp 6%.
Außerdem hat McDonald's sich in die Bücher schauen lassen. Und der Burgerbrater, der hat schwierige Wochen hinter sich.
Ja, es hat ja E. coli-Ausbrüche in 13 Bundesstaaten gegeben, die mit einem McDonald's-Burger in Verbindung gebracht werden. Bis Freitag wurden 75 Krankheitsfälle gemeldet, darunter ein Todesfall bei einem älteren Erwachsenen. Das wirkte sich auch sofort auf die täglichen Verkäufe und die Besucherzahlen bei McDonald's aus. Der Konzern erwartet aber keine wesentlichen Auswirkungen auf das Geschäft. Man habe die Beziehung zu den betreffenden Lieferanten beendet und der Konzern versicherte den Investoren auch, dass das Unternehmen die Situation unter Kontrolle habe und entschuldigte sich für die Vorfälle. Ob sich das jetzt auf das laufende Quartal auswirkt, ist aber noch unklar. Im abgelaufenen Quartal konnten jedenfalls sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn die Analystenerwartungen übertroffen werden. Der Umsatz stieg um 3%. Die McDonald's-Aktie schloss aber mit einem Minus von 0,6%.
Und Dagmar, was geht eigentlich gar nicht?
Dass man als echter Mensch in Berlin länger auf seinen Reisepass warten muss als ein fiktiver Bär in London.
So neugierig und blitzgescheit, doch Ärger ist meist auch nicht weit. Der Paddington Bär, ja, der ist schon Bär.
Ich bin Paddington Bär.
1958 erfand der britische Schriftsteller Michael Bond den höflichen, aber auch tollpatschigen Bären, der aus Peru seinen Weg in die Londoner Paddington Station findet. Dort trifft er die Familie Brown, die ihn kurzerhand adoptiert und nach dem Bahnhof benennt. Im neuesten Kinofilm, eine Realverfilmung, die in Deutschland am 30. Januar kommenden Jahres startet, kehrt der animierte Bär zu seinen Wurzeln zurück. Die ganze Familie Brown reist nach Südamerika. Und wer reist, der braucht einen Reisepass. Daher fragte das Filmteam beim britischen Innenministerium an, ob man eine Replik ausgestellt bekommen könnte. Das Home Office im Londoner Bezirk Westminster reagierte prompt und wie es sich für Briten gehört, mit Humor. Paddington bekam einen Originalreisepass ausgestellt mit dem offiziellen Vermerk Bär. Kein Wunder, der kuschelige Zeitgenosse mit dem roten Hut und blauem Duffelcoat ist in England eine Institution. Und er hat Kontakte nach ganz oben. 2022 feierte Queen Elizabeth II. Ihr 70-jähriges Thronjubiläum und mit dabei war Paddington Bär. In einem vom Königshaus veröffentlichten Video sitzen der Bär und die Queen gemeinsam zur Tea Time im Buckingham Palace. Und sie entdecken, dass sie eine kulinarische Vorliebe teilen.
Perhaps you would like a marmalade sandwich. I always keep one for emergencies.
So do I. I keep mine in here.
Oh.
For later.
Der eine bewahrt die Sandwiches unter seinem Hut auf, die andere in der royalen Handtasche. Die Queen verstarb nur einige Monate nach ihrem Thronjubiläum im Alter von 96. Mit stolzen 73 Jahren bestieg dann ihr Sohn Charles den Thron. Paddington ist erst 66, für royale Verhältnisse also ein Jungspund. Und jetzt, wo er einen Reisepass hat, steht ihm die ganze Welt offen. Und seit dem Tee mit der Queen immer auch ein bisschen im Auftrag ihrer Majestät.
Und Dagmar? Was hat dich heute überrascht?
Dass es schon 50 Jahre her ist, seitdem die Erde im Herzen Afrikas bebte, beim Rumble in the Jungle. Wir schreiben das Jahr 1974, den 30. Oktober. Es ist 3 Uhr nachts in Kinshasa, der Hauptstadt der Demokratischen Republik Kongo. Die Luft ist dick, das Thermometer zeigt über 30 Grad. Und die Stille der Nacht wird vom Gebrüll der 100.000 Fans zerschnitten, deren Augen auf dem Boxring im Nationalstadion gerichtet sind. Dort, wo sich das wohl größte Duell der Boxgeschichte abspielt. Muhammad Ali gegen George Foreman.
Ali ready, Foreman ready, we're waiting for the opening bell. The enthusiasm begins to mount here. Can Ali dance and stay away from him? Is George Foreman's thundering punches going to be too much for him? Is the left hook that is so devastating, the tremendous left hook, going to stop Ali? Here we go, Ali quickly across the round.
Der Kampf war mehr als nur ein Sportereignis. Eingefädelt von Boxpromoter Don King und finanziert vom Diktator Mobutu Sese Seko wurde der Rumble in the Jungle zum Politikum. Zwei afroamerikanische Boxgiganten, die in der Hauptstadt des damaligen Zaire, also im heutigen Kongo, aufeinanderprallen. Sie kämpfen nicht nur um das 10 Millionen Dollar Preisgeld, sondern um glorreichen Ruhm oder ewige Niederlage. Muhammad Ali galt als einer der bedeutendsten Schwergewichtsboxer des 20. Jahrhunderts. 1999 wurde er sogar vom Internationalen Olympischen Komitee zum Sportler des Jahrhunderts ernannt.
Last night, I had a dream. When I got to Africa, I had one hell of a rumble. I had to beat Tarzan's behind first for claiming to be the king in the jungle. For this fight, I've wrestled with alligators. I've tussled with a whale. I done handcuffed lightning and put thunder in jail. You know I'm bad.
Er gab sich volksnah und bodenständig, konnte mit Worten genauso schlagkräftig umgehen wie mit den Fäusten.
I'm so bad, I make medicine sick. I'm so fast, man. I can run through a hurricane and don't get wet. When George Foreman meets me, he'll pay his debt. I can drown a drink of water and kill a dead tree. Wait till you see Muhammad Ali.
Zwar damals 1974 Publikumsliebling, doch seine Chancen gegen Foreman galten als gering. Zum Zeitpunkt des Kampfes war Ali schon 32 Jahre alt. Foreman als 25-jähriger Jungspund, da ist er wieder, hingegen stand am Höhepunkt seiner Karriere, bis dato unbesiegt. Das würde auch so bleiben, dachten die meisten. Aber es sollte anders kommen.
Foreman a bit cautious in the first round, looking to drop that left hook.
Foreman liegt lange in Führung, aber er wird müde und langsam. In Runde 8 kommt Muhammad zum Zug. Zwei schnelle Links-Rechts-Kombinationen und sein Opponent kommt ins Wanken und sinkt zu Boden.
This is the most joyous scene ever seen in the history of boxing. This is an incredible scene. The place is going wild. Muhammad Ali has won. Muhammad Ali has won. By a knockdown. By a knockdown.
Muhammad Ali siegt. Der Mythos um den unschlagbaren Champion Foreman zerschellt, während Muhammad Ali sich mit dem unerwarteten Triumph in den Olymp der unsterblichen Legenden katapultierte. Ein Moment, der Geschichte schrieb. Damals. Wo nochmal? Bleiben Sie aufrecht. Irgendwie. Ihre Dagmar Rosenfeld.
Once there was a battle there.
In Zaire.
100,000 people there.
In Zaire.
All those people gathered there.
In Zaire.
To see the rumble in the jungle there.
In Zaire.
There came a man called Elijah.
In Zaire.
With him came a superstar.
In Zaire.
All those people came from far.
In Zaire.
To see the rumble in the jungle there.
In Zaire.
And who was the victor in the night? Elijah Muhammad's boy, Ali, won the fight.
There. In Zaire.
7 rounds of torture there.